Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Viele Jahre stand Frank-Ulrich Montgomery der Ärztegewerkschaft Marburger Bund vor. Aktuell leitet er den Weltärztebund und schaut dabei natürlich auf die weltweite Verbreitung des Coronavirus. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und Frank-Ulrich Montgomery gab seine Einschätzung der Corona-Lage ab.
Solange wir einen lokalisierten Hotspot haben und mit modernen Mitteln der Pandemiebekämpfung, mit einem sogenannten Cordon Sanitaire, also mit einem Eingrenzen des regionalen Eingrenzen vorgehen können, braucht es keinen totalen Lockdown, dann hat man das im Griff. Wenn man vom Patienten null bis hin zu den dann später infizierten Menschen das nachvollziehen kann und einschränken kann, dann ist das alles unangenehm, lästig, teuer, aber nicht gefährlich.
Dies alles gilt nicht für das, was wir aktuell aus Südafrika hören. Da scheint die Situation außer Kontrolle geraten zu sein.
Naja, wie wollen Sie die Grundregeln, die wir haben, Hygiene, menschliche Distanz und Maske, Mundschutz, bei 40 Grad im Slum unter den Bedingungen, die die Menschen dort leben, machen. Also die armen Gebiete der Welt sind der Nährboden dieses Virus, der wird da durchmarschieren ohne Ende. Wir wissen gar nicht, was dort passiert, weil dort kann gar nicht ausreichend getestet werden, schon aus materiellen Möglichkeiten. Und von dort wird das Virus auch immer wieder zu uns zurückkommen, solange es keine Immunität, sei es durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion gibt. Und deswegen, wir werden im Fokus viel mehr noch auf die Südhalbkugel schauen müssen, weil dort passieren jetzt wirklich wahnsinnige Dinge. Brasilien hat ja, war ja nur der Anfang. Jetzt kommen Afrika, aber auch noch aus Südostasien wird wieder mehr kommen, wenn das Virus wieder einmal rum ist um die Welt. Ja. Das haben diese Viren so an sich.
Was hören wir, was hören Sie auch als Vorsitzender des Weltärztebundes aus Ländern wie Indien und Pakistan?
Ich war selber noch zum Jahreswechsel in Kalkutta. Da kamen schon die ersten Ahnungen aus China, aber noch nicht feste Botschaften. Die Inder haben sich lange Zeit sehr gebrüstet, dass sie ganz vorne an in der Bekämpfung waren. Sie haben auch am Anfang gute Zahlen gehabt. Das lag vielleicht daran, dass man in diesem riesigen Land mit diesen ungeheuren Bevölkerungsmengen nicht so ganz mit dem Testen hinterherkam. Inzwischen ist das ein Flächenbrand auch in Indien geworden. Auch dort sind die Kapazitäten des Gesundheitswesens völlig überfordert. Und hier kommt noch etwas hinzu, was wir in einigen Ländern Asiens sehen, nämlich eine massive, aggressive Gewalt gegenüber Ärzten und Krankenschwestern. Die werden stigmatisiert, weil man sagt, ihr steckt euch im Krankenhaus an. Wir werden noch ganz viel mit diesem Virus erleben und deswegen dürfen wir in der Wachsamkeit nicht nachlassen.
Was ist mit dem Iran? Ein Land, das anfangs auch in den Schlagzeilen war, unter der Prämisse, die haben gar nichts unter Kontrolle. Jetzt hat man lange oder länger nichts gehört.
Iran ist leider auch nicht Mitglied in unserer Organisation. Ich habe keine konkreten Hinweise, was es dort gibt. Die Nachrichtenlage aus Iran ist ja noch schwieriger als die aus China. Ich kann Ihnen wirklich keine fundierte Einschätzung abgeben, was im Iran los ist. Nur wenn man die Lebensbedingungen der Menschen insgesamt betrachtet, ist nicht zu erwarten, dass die dort keine Probleme mit dem Virus haben.
Frank-Ulrich Montgomery steht dem Weltärztebund vor. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und sagte, warum er es heute als Fehler ansieht, dass er anfangs gegen eine Maskenpflicht war.
Das ist heute durch die Wissenschaft bewiesen, dass selbst das hilft. Besser wären natürlich die richtigen Masken gewesen, aber auch eine solche einfache Maske hilft, hilft weiter. Und das ist mit einer der Gründe, dass wir das konsequent durchgesetzt haben am Anfang. Und zwar, weil wir die Menschen mitgenommen haben. Wir haben es ja gar nicht mit repressiven Mitteln des Staates durchgesetzt, auch wenn manche Verrückte das jetzt immer behaupten, sondern wir haben ja die Leute überzeugt und es war so toll, über 80% der Bevölkerung haben freiwillig mitgemacht, weil sie begriffen haben, worum es ging.
Und wir haben etwas nicht gemacht, was die Franzosen und die Italiener gemacht haben, wir haben die Leute nicht zu Hause eingesperrt.
Wir haben die Menschen nicht zu Hause eingehört, wir haben an ihre Vernunft appelliert und das ist schon wirklich toll, wie das in Deutschland funktioniert hat. Selbst in so rationalen Ländern wie Schweden hat das ja nicht funktioniert, nur an die Vernunft zu appellieren. Und deswegen muss ich unserer Bevölkerung ein großes Kompliment machen.
Müssen wir eine Einschränkung trotzdem machen, wenn wir uns die Alten- und Pflegeheime anguckt, wo man irgendwann gesagt hat, wir machen dicht, da kommen keine Leute mehr rein, egal ob die, die drin sind, dieses wollen oder nicht?
Ja, da findet übrigens eine interessante Umwidmung des Begriffs Quarantäne statt. Ursprünglich war die Quarantäne gedacht für diejenigen, die potenziell infiziert sind. Und die mussten 40 giorni, also 40 Tage, auf eine Insel vor Venedig, bis sicher war, dass sie nicht krank waren. Heute lassen wir all diejenigen, die potenziell infiziert sind, frei rumlaufen, sperren dafür die ein, die besondere Risikogruppe haben. Ich drücke das jetzt bewusst etwas hart aus. Das ist schon ethisch eine Umkehrung des Quarantäneprinzips, dass auch gerade diejenigen, die am wenigsten zuzusetzen haben, die sich am wenigsten schützen können, sozusagen an ihre Selbstverantwortung appelliert wird, ihr müsst euch selbst davor schützen, indem ihr eure sozialen Kontakte einschränkt.
War es im Nachhinein richtig, über so viele Wochen die Grenzen zu schließen?
Jetzt über Tage zu streiten, ich fand es immer richtig, die Grenzen. Ich fand auch, dass man die Grenzen zu früh, zu weit wieder aufgemacht hat. Inzwischen lernen wir zu und werden ja wieder auch, zum Beispiel Großbritannien hat jetzt wieder gegenüber Spanien Einreisebeschränkungen gemacht. Wir haben bis vor kurzem Einreisebeschränkungen gegenüber Großbritannien und Schweden gehabt. Ich glaube, dass wir das inzwischen ganz gut im Griff haben, weil es erfordert auch von der Politik Mut, den Menschen Einschränkungen aufzuerlegen.
Was die Schweden angeht, die Beurteilung des schwedischen Weges ist ja ganz unterschiedlich. Die einen sagen, eigenverantwortlich hat im Wesentlichen funktioniert. Andere sagen, wenn man sich die schwedischen Zahlen genau anguckt, es war furchtbar. Ihre Position?
Die Schweden haben versucht, einen Mittelweg zu gehen zwischen Öffnung, Freiheit, haben vor allem unter dem Argument, was ja sozialpsychologisch nachvollziehbar ist, dass man den Kindern nicht die Hauptlast durch Entzug von Sozialkontakten aufbürden darf. In meinen Augen war es eine Katastrophe. Und ich kenne Anders Tegnell, den selber spreche auch Schwedisch, und muss sagen, die Schweden haben es falsch gemacht. Sie hätten von uns lernen können. Aber die haben vielleicht ein kleines bisschen auch auf die Distanzen in Schweden geachtet. Die normale schwedische Begrüßung würden wir ja schon zum Teil als soziale Distanziertheit betrachten.
Sonntagmorgen, Sie hören SWR1 Leute der Woche. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war am Donnerstag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Zweimal war sie Bundesjustizministerin. Seit 1,5 Jahren ist sie ehrenamtlich Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.
Der Antisemitismus ist nie verschwunden, auch nicht mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Er ist jetzt deutlich sichtbarer geworden. Auch da, wenn Sie so wollen, sind manche Tabus gefallen. Also jemand, dem man dem Judentum zurechnet, ein Rabbi, der mit seinem Käppi über die Straßen läuft, der muss heute Gefahr laufen, dass er angespuckt wird, angepöbelt wird, wie auch immer. Also es ist eine andere Form von Sichtbarkeit da und es ist ein sehr politisch ausgeprägter Antisemitismus.
Dazu passt eine Bemerkung oder eine Frage, die ein Hörer stellt, ob man nicht mit bestimmten Formen von Flüchtlingsbewegungen auch Richtung Deutschland sich den Antisemitismus ins Haus holt, weil da eben auch Leute dabei sind, die sehr antisemitisch sozialisiert worden sind?
Es gibt bestimmt einige, die da auch antisemitisch sind, die aus einem Umfeld kommen, aus dem Heimatland kommen, wo Israel der Todfeind politisch ist. Das darf man nicht negieren. Aber nach allen Untersuchungen, auch Einschätzungen der Polizeien, ist der Großteil der antisemitischen Straftaten dem Rechtsextremismus zuzurechnen. Aber man darf den aus islamistischer Überzeugung herrührenden nicht außer Acht lassen. Man darf ihn nicht verharmlosen. Man muss sich überlegen, wie kann man denn gerade Muslime, die hier in Deutschland leben, die in der Schule sind, die eben ganz andere Bilder in ihren Köpfen von zu Hause haben, ohne dass das mal reflektiert worden ist, erreichen? Und wie kann man da mit Aufklärung in der Schule, mit Bildung versuchen, vielleicht ein relativierendes Bild zu erzeugen?
Haben wir als Gesellschaft insofern versagt, als wir es versäumt haben, klare Regeln von Anfang an zu benennen, sprich, wer hier leben will, hat sich an das Grundgesetz zu halten, hat zu akzeptieren, dass Männer und Frauen gleich sind und dass es keinen Antisemitismus geben darf?
Auf alle Fälle diese ganze Debatte, bis man endlich mal dazu gekommen ist, dass Deutschland auch ein Einwanderungsland ist. Und das bedingt, dass man Regeln aufstellt. Auch wozu man sich bekennen muss, was die Grundlage unseres Zusammenlebens ist. Und das ist das Grundgesetz, vor dem alle Menschen gleich sind. Und da darf niemand wegen seiner Religion, auch nicht der jüdischen, ausgegrenzt und ausgestoßen und benachteiligt werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich dazu politisch erst sehr, sehr zögerlich spät gekannt hat. Herr Kühn in Nordrhein-Westfalen aus den 70ern hat leider eben nicht das auslösen können, was notwendig gewesen wäre. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir da in meinen Augen klar Versäumnisse haben, zu spät dran sind. Jetzt sehen die zweiten und dritten Generationen von Familien, die nach Deutschland gekommen sind, werfen Probleme auf, sind eben nicht so integriert, wie sie hätten sein können, wenn man vielleicht viel stärker schon Integrationspolitik seit Jahrzehnten betrieben hätte.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Ein Südtiroler, der sich vor allem der rheinischen Sprechweise widmet und das als Autor, Kabarettist und Musiker. Konrad Beikircher war am Dienstag zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Im Dezember wird Konrad Beikircher 75.
Ich denke mehr an die Zukunft, je älter ich werde. Eigenartigerweise. Und jetzt mit Corona sowieso. Ne? Mhm. Da sind die Gedanken schon sehr in die Richtung, weil ansonsten habe ich dieses rheinische Lebensgefühl auch selber immer gehabt. Jetzt muss schön sein, Punkt. Aha. Und der Rest findet sich. Ich war nie ein planender Mensch und ich muss jetzt umlernen, muss mich umstrukturieren, muss planen. Haben da hilft mir meine Frau sehr.
Haben Sie, was Corona angeht, festgestellt, dass Sie vielleicht vorsichtiger geworden sind, als Sie es in früheren Jahren waren?
Bei mir ist immer diese Analogie mit dem bisschen Misstrauen. Ne? Mhm. Ich bin sehr, sehr vertrauensselig bei Menschen und bin damit sowas von oft auf die Schnauze gefallen. Meine Frau sagt immer, Mensch, guck doch ein bisschen realistischer auf Menschen, dann passiert dir das nicht wieder. Jetzt mit Corona kommt mir das immer so vor, einen Abstand halten. Ja, ja, muss ich ja auch mental bisschen oder so. Corona erinnert mich an einen Lernprozess, den ich vielleicht schon ein bisschen früher hätte anfangen können. Andererseits, ob ich dann noch so kindlich nette, naive Einfälle hätte, wage ich zu bezweifeln.
Wer weiß es schon. Was dieses auf die Schnauze fallen angeht, meinen Sie das im Zwischenmenschlichen oder auch im Finanziellen beispielsweise?
Im Zwischenmenschlichen in erster Linie, im Finanziellen natürlich auch. Nicht? Also ich hatte mal ein Haus, wir haben mal ein Haus gekauft, 95 im Osten drüben und in Weimar. Und
ein Steuersparmodell, vermute ich.
Ja, ja, natürlich. Klar. Genau deshalb ist uns empfohlen worden. Und dann haben wir das zum Glück dann verkauft wieder, weil das war ging gar nicht, das kann ich nicht und meine Frau auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, also das kriegst du jetzt das Geld. Da liefen zwar noch die Kredite, aber dann hast du das Geld schon mal, da kannst du jetzt auch gucken, wo du das anlegst und sowas. Ja. Ne? Und dann kommt das Geld und dann sagt die Sparkasse, schön, dankeschön. Ne? Und hat das alles eingesagt, sowas wusste ich zum Beispiel nicht. Wenn man ein Haus kauft oder verkauft, sollte man das wissen.
Wenn Sie auf Ihre künstlerische Vergangenheit gucken, gibt es Sachen, die Sie Stand heute komplett anders machen würden oder war alles im Wesentlichen okay, so wie es gelaufen ist?
Ich würde vielleicht ein bisschen früher mich auf das Künstlerische stürzen und nicht 15 Jahre Psychologe.
Im Knast.
Das würde ich vielleicht ein bisschen abkürzen, ja. Aber ansonsten, nein, wunderbar. Also ich bin schon sehr zufrieden.
Gibt es irgendwas, was Sie sich künstlerisch vorgenommen haben, ein Projekt, das Sie in jedem Fall noch realisieren möchten?
Ich würde gerne diese Alltagsforschung gekoppelt mit Regionalforschung, also Regionalpsychologie, das würde ich gerne ein bisschen systematisieren, aber jetzt werde ich 75, das wird wohl nimmer, um zum Beispiel so ein bisschen herauszufinden, warum. Bach war in Sachsen, ist in Sachsen geboren, Händel ist in Sachsen geboren, Wagner. Woher diese Konzentration von großen Komponisten in diesem Raum? Es muss ja irgendwo, das können ja nicht nur genetische Zufälle sein. Okay. Sowas interessiert mich sehr. Ne? Oder was ist das Rheinische an Ludwig van Beethoven? Was ist das Devot Rokoko-Höfische bei Mozart? Wie weit hat das auch seine Kunst so ein bisschen, die Kreativität ein bisschen gedämpft und. Das fände ich witzige Fragen.
Professor Klaus Püschel ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und führte als einer der ersten Obduktionen bei den sogenannten Corona-Toten durch. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute.
Ja, prinzipiell erstmal, ich glaube, wir sind die sogar auf der ganzen Welt, die flächendeckend tatsächlich sämtliche sogenannten Corona-Toten obduziert haben, zumindest kann man das für die ersten 100 sagen. Danach haben wir auch etwas abgeschlafft. Also die Sektionsquote ist jetzt etwa 75% bei uns in Hamburg. Die Besonderheit, alle diese Sektionen sind angeordnet vom Gesundheitsamt. Da werden also die Angehörigen dann zum Beispiel gar nicht gefragt. Ja, die wesentlichen Ergebnisse sind so, wie ich das schon am Anfang prognostiziert habe. Es sind überwiegend alte Verstorbene mit vielen Vorkrankheiten, vor allen Dingen solche mit Krebserkrankungen und mit Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Um das nochmal klar zu sagen, ich möchte damit eigentlich die Menschen beruhigen. Ja, und sagen, ihr seid nicht besonders gefährdet. Das wird manchmal etwas falsch aufgefasst, sodass die Alten und Kranken denken, da gibt's bei mir eine Geringschätzung. Ganz das Gegenteil. Ich möchte tatsächlich auch denen Mut machen und sagen, auch die meisten Alten, die Corona-krank sind, sterben nicht daran.
Vielleicht können wir es ja auch nochmal klar definieren. Welche Kriterien gibt es denn, um als sogenannter Corona-Toter zu gelten?
Naja, die Virusinfektion muss kausal sein für den tödlichen Ausgang, also eindeutig die Ursache. Um ein Beispiel zu sagen, wenn jemand, der gerade die Infektion hat, dann aber an einem eindeutigen Herzinfarkt stirbt, wegen einer einengenden Herz-Kranzschlagader-Verkalkung, dann ist er nicht an der Infektion gestorben, sondern er wäre sowieso an seinem Herzinfarkt gestorben. Da haben wir verschiedene andere Beispiele. Eine Hirnblutung oder zum Beispiel sogar auch ein Unfallgeschehen. Und vom Ergebnis her muss man allerdings sagen, die Gesamtzahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Und das Robert-Koch-Institut hatte anfangs gesagt, ja, man solle vorsichtig sein mit Obduktionen aufgrund der Aerosole. Inzwischen hat das RKI aber, glaube ich, die Haltung auch geändert, oder?
Ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Die Haltung muss ja eindeutig sein, von den Toten lernen wir für das Leben. Ja, das ist das Credo der Rechtsmedizin und der Pathologie. Und es ist extrem wichtig, den Verlauf der Krankheit zu untersuchen, auch genau zu wissen, welche Organe befallen sind, weil sich daraus auch die Therapie ableitet. Ja, und deswegen ist diese Position, die Toten nicht anfassen, die Toten wie Aussätzige behandeln, nur verbrennen, das ist letztlich inhuman.
Im April sagte der Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel, der als einer der ersten Obduktionen an sogenannten Corona-Toten vorgenommen hat, dass das Virus in einer völlig überzogenen Weise unser Leben beeinflusse und es in keinem Verhältnis zur Gefahr stehe, die von dem Virus ausgeht. Wie steht Klaus Püschel heute zu seiner Aussage? Am Mittwoch hat er sich dazu in SWR 1 Leute geäußert.
Von der Ausgangssituation her war das ja so eine Art Prognose. Ja, damals meine Idee, das hat sich allerdings tatsächlich als rational herausgestellt, speziell in Deutschland. Die Situation müssen wir hier in Deutschland betrachten und das ist kein Killervirus. In Bezug auf die Mortalität liegt das in einer Größenordnung weit unter 1%. Das ist also deutlich geringer als bei anderen Viruserkrankungen. Die meisten Menschen überstehen das völlig schadlos, obwohl ich einräumen muss, dass wir das im Detail noch natürlich noch nicht wissen, weil wir keine Langzeitbeobachtungen haben.
Es gibt erste Beobachtungen, da heißt es gibt durchaus Schäden am Gehirn, es gibt auch Lähmungserscheinungen, es gibt Schlaganfälle als Spätfolgen. Das wird man natürlich erst in vielen Jahren genau wissen.
Klar, aber wir haben 150 Gehirne untersucht und wir haben bei diesen Gehirnen nur minimale Läsionen gefunden. Es mag Ausnahmen geben, dabei muss man auch immer beobachten, ob die auf Intensivstationen waren und natürlich durch die Intensivbehandlung dann zusätzliche Schadensursachen gesetzt wurden. Und man muss klären, ob das auf das Virus selbst zurückzuführen ist. Das ist ja eine sehr entscheidende Frage.
Wir wollten darüber sprechen, dass Sie gehäuft zum Beispiel Lungenembolien ausgemacht haben und Thrombosen. Haben Sie eine Ursache dafür finden können?
Das ist sehr wichtig für die Therapie, hat auch schon zu neuen Leitlinien geführt in der Behandlung. Es gibt zwei Ursachenkomplexe. Das eine ist, das Virus setzt sich fest in der Gefäßinnenhaut, im sogenannten Endothel, und zerstört das Endothel. Dadurch wird die Gefäßinnenhaut rau sozusagen und dort setzen sich dann Gerinnsel fest. Der zweite Effekt besteht darin, dass tatsächlich die Blutgerinnungsfaktoren direkt beeinflusst werden durch die Vermehrung des Virus und durch die direkte Viruswirkung, sodass das Gerinnungssystem in Richtung einer vermehrten Gerinnbarkeit beeinflusst wird. Insgesamt kommt es dadurch sowohl in den großen Gefäßen als auch in den kleinsten Gefäßen, vor allen Dingen in der Lunge, zu diesen Thrombosen.
Und nochmal zurück zu den Zahlen. Weltweit nehmen die Infektionszahlen gerade zu, auch in Deutschland. Gestern äußerte sich der RKI-Chef Lothar Wieler sehr besorgt. Sie haben sich ja immer anders geäußert. Sind Sie jetzt auch voller Sorge?
Nein, bin ich nicht. Ich glaube, speziell in Deutschland ist eine sogenannte stabile Kontrolle möglich. Wir müssen davon ausgehen, dass das Virus bei uns bleibt. Jede Hoffnung, dass das in einigen Monaten vorbei ist, ist völlig fehl am Platze, ja, weil wir gar keine Durchseuchung erreichen. Das Einzige, was helfen könnte, wäre der Impfstoff. Also wir müssen hiermit noch lange leben, aber wir können eine stabile Kontrolle erreichen, wenn wir die Regeln einhalten. Also Abstandsregeln, feuchte Aussprache vermeiden, also wenig trinken, wenig Alkohol trinken vor allen Dingen, nicht so dicht zusammenhocken und dann geht das.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
70 Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 sind bekannt geworden. Dabei wurden Daten von hessischen Polizeicomputern aus abgefragt. Am Montag gab es 2 vorläufige Festnahmen. Das tatverdächtige Ehepaar ist inzwischen wieder frei. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl waren nicht erfüllt. Sebastian Fiedler ist der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und er sagt am Freitag in SWR1 Leute zur Frage: Einzeltäter oder ein Netzwerk innerhalb der Polizei?
Also das ist die Kernfrage, die uns alle umtreibt. Und man muss dazu erläutern, nach allem, was ich jedenfalls weiß, ist, dass diese Ermittlungskommission, die da in Hessen aktiv ist, sich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern aufreißt. Es liegt nicht etwa daran, dass dort fehlender Ermittlungswille vorherrscht. Ganz im Gegenteil. Man muss nur eben erklären, dass der oder die Täterinnen und oder Täter, keine Ahnung, also dass die jedenfalls relativ viel technischen Sachverstand mitgebracht haben, um also ihre digitalen Spuren so zu verschleiern, dass nicht einfach irgendwie simpel ermittelt werden kann, wer jetzt eine Mail abgesetzt hat, um mal einen dieser Ermittlungsstränge ein Stück weit zu erläutern.
Wobei es ja Fälle gibt, die sind 2 Jahre alt. Richtig. Also da, wenn man dann hört, die reißen sich den Hintern auf, das muss für die Betroffenen klingen wie eine Ausrede.
Nee, das ist keine Ausrede, das ist eine Erklärung. Und ich kann sie ja auch nur sozusagen von der Seitenlinie kommentieren. Ich bin ja nicht Teil der Ermittlungskommission, geschweige denn der Staatsanwaltschaft. Ich versuche nur die Erklärung und Erläuterung, so wie sie sich mir darstellt, jetzt deutlich zu machen. Ich kann das überaus verstehen und Sie können mal wirklich glauben, dass wir die Ersten sind, neben den Opfern und den Geschädigten, den Bedrohten, die ein riesengroßes Interesse daran haben, lieber heute als morgen Täter präsentieren zu können und vor Gericht zu stellen. Da können Sie mal ganz sicher sein. Ich will nur eben erläutern, ich habe gerade gesagt, das ist der eine Teil der Perspektive. Der zweite Teil sind diese Datenabfragen. Und da muss ich tatsächlich auch offen und deutlich sagen, dass nach einem so langen Zeitraum, nach 2 Jahren, es immer noch Zustände in Polizeidienststellen in Hessen gegeben hat, wo Lachs mit irgendwelchen Passwörtern öffentlich, also Behörden öffentlich hantiert wurde. Dafür fehlt mir tatsächlich jedes Verständnis.
Aber das Login, dass man den Benutzernamen wechselt und dass das auch schnell geht, das gibt es seit Jahrzehnten. Warum wird das dann bei der Polizei in Hessen nicht verwendet? Also die Polizei in Rheinland-Pfalz hatte ja 2009 einen Fall, da ging es damals um den Nürburgring und da hat man dann das auch zur Pflicht gemacht, dass man sich bei dienstlichen Abfragen, es gibt überhaupt nur dienstliche Abfragen und jeder meldet sich da gesondert vorher an.
Ja, selbstverständlich. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich kann mich überhaupt nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo das jemals anders gewesen ist. Nach ein paar Minuten sperrt sich der Bildschirm, man muss sich selber wieder anmelden. Ich kenne auch so ein Prozedere nicht, dass man irgendwie seine Daten weitergeben würde, völlig absurd. Also und dass das über einen solchen Zeitraum dort tatsächlich möglich gewesen ist, das müssen Sie die Verantwortlichen in Hessen fragen. Ich habe das tatsächlich, muss ich gestehen, anfänglich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass so etwas noch passiert.
Ja, denn die Begründung lautete ja, ach, es dauert zu lange, um sich da wieder neu anzumelden. Ja. Wir lassen das jetzt einfach dummes mal Zeug laufen. Ist und das eine glaubhafte Begründung?
Ja, das ist dummes Zeug. Punkt.
Kindesmissbrauch ist ein Massenphänomen, was in allen gesellschaftlichen Kreisen vorkommt. Und es gibt Beratungsstellen für Pädophile. Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, fordert landesweite Beratungsstellen, nicht nur den einen Beauftragten der Bundesregierung. Sebastian Fiedler sagte in SWR1 Leute am Freitag dazu:
Röhrig bräuchte eigentlich 16 Ansprechpartner, nämlich Landesmissbrauchsbeauftragte. Und es wäre ja nichts klüger als diejenigen, die das dann übernehmen würden, in jedem Bundesland mit einer Hotline, einer E-Mail-Adresse zu versehen. Und damit ist es nicht getan. Ich will das weiter erläutern. Was wir dann im Hintergrund brauchen, ist, dass an diesen zentralen Ansprechstellen Jugendamtsmitarbeiter, Staatsanwaltschaften, aber auch Psychologen, Leute, die sich im Schuldienst auskennen und so, also interdisziplinäre Teams, die müssen im Hintergrund agieren, um auch dafür Sorge zu tragen, dass im jeweiligen Einzelfall auch wirklich die Maßnahmen durchgezogen werden. Also beispielsweise die Jugendämter auch wirklich aktiv werden.
Es braucht also erstmal eine andere Struktur. Sie stammen ja aus Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen wurden die Ermittlungsbehörden ja auch durch einige Mitarbeiter ergänzt. Zeigt sich dadurch dann auch ein größerer Ermittlungserfolg? Denn die Fälle, die jetzt nach und nach reinkommen, spielen ja sehr häufig in Nordrhein-Westfalen.
Ja, das stimmt, aber das wirft so ein bisschen Ursache und Wirkung, muss man schon im jeweiligen Einzelfall sich so ein bisschen angucken. Und mein Eindruck ist es eher, dass wir Personal hier zusammengezogen haben. Wir haben zusätzliche Tarifbeschäftigte dazu bekommen, um mit den Mengen, die wir jetzt schon haben, überhaupt erstmal klarzukommen. Natürlich wird das zeitgleich auch dazu führen, dass wir in dem jeweiligen Ermittlungsverfahren weitere Täterinnen und Täter ermitteln, weitere Spuren, weitere Datenträger und so. Das sind Volumina, die wir beiden uns so nicht vorstellen können. Wenn Sie das alles ausdrucken würden, würden wir Hochhäuser stapeln, um so nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um welche Datenmengen es geht, die da entstehen.
Im Fall von Bergisch Gladbach wird gegen 30.000 unbekannte Täter ermittelt. Es gab ja auch Kritik, beispielsweise der SPD-Innenexperte Andreas Bialas meinte, das Problem sei fehlende Kompetenz und nicht böser Wille bei der Polizei. Wie steht es denn da um die Kompetenz?
Ja, ich weiß nicht, welches Detail er da jetzt gerade vor Augen hatte. Das kann ich nicht bewerten. Ich will nur so sagen, dass wir ja jetzt nicht erst nur seit diesem Thema sagen, wir müssen, was unsere Fähigkeiten und Qualifikationen angeht, völlig neue Wege gehen. Und zwar in einer viel, viel größeren Geschwindigkeit. Wir gehen Qualifikationswege, die immer noch in den meisten Bundesländern so aussehen, dass wir Streifenbeamte erstmal ausbilden, die dann anschließend irgendwann später zu Kripo bringen. Dann werden die da grundfertig gemacht. So. Für solche Themen haben wir keine Zeit. Das ist Personalentwicklung von vorgestern. Wir müssen jetzt, das brauche ich, glaube ich, keiner Hörerin und keinem Hörer mehr erklären, in der digitalen Revolution mit völlig anderen Aufgabenstellungen klarkommen. Wir haben gerade schon über neue Ermittlungsmöglichkeiten, Methoden gesprochen. Die Strafprozessordnung wird ständig angepasst. Und wir könnten eine ganze Sendung dazu machen, was die Herausforderungen von morgen und übermorgen angeht. Und da müssen wir unsere Qualifikation viel spezialisierter aufstellen, als das derzeit der Fall ist.
Und wir stehen bei den Ermittlungen in Sachen Kindesmissbrauch erst am Anfang. Die hohe Dunkelziffer haben Sie angesprochen. Wie steht es dabei? Melden sich auch SWR1-Hörerinnen und Hörer. Christian S. zum Beispiel sagt, wie ist es bei der Dunkelziffer bei Müttern? Die sei extrem hoch.
Ja, also wir haben einen gewissen Anteil von Täterinnen. Deswegen haben Sie gemerkt, habe ich das tatsächlich auch vorhin bewusst und gewollt gegendert. Wir haben natürlich noch den überwiegenden Teil Täter und einen geringeren Teil Täterinnen. Aber wir schauen jetzt bei den Ermittlungen nicht danach, dass wir jetzt besonders irgendwie unsere Ermittlungen danach ausrichten, jetzt weibliche oder männliche Täter zu identifizieren, sondern sie entstehen in den jeweiligen Fällen. Aber es gibt das Phänomen, so will ich es mal allgemein sagen, selbstverständlich.
Eins gehört. SWR 1.